heute auf der Blumenwiese in Köln. Und man hat uns ja die letzten zwei Monate irgendwie echt selten zusammen im Gottesdienst gesehen. Also insofern für alle, die da sich jetzt schon Sorgen machen, es ist alles bestens. Wir haben nur jeder so seine eigenen Termine und wir freuen uns sehr darauf, dass jetzt auch mal ein paar Wochen kommen, wo wir einfach mal beide ein ganzes Wochenende in Dresden sind. Das ist sehr, sehr schön. Genau. Was? Ja, immer wieder halt die Wochenenden dann halt mal beide einfach in Dresden. Nee, in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, also wir verbringen gern Zeit miteinander, Andreas. Genau. Ja, wenn ihr vor zwei Wochen im Gottesdienst wart, dann erinnert ihr euch möglicherweise noch daran, dass ich über das Thema gepredigt habe, wie wir mit Menschen umgehen als Nachfolger von Jesus. Also konkret ging es dort darum, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, die andere Ansichten und Überzeugungen haben als wir. Und in einer gewissen Weise möchte ich da heute dran anknüpfen. Ich möchte heute mit euch mir gemeinsam darüber Gedanken machen, wie wir eigentlich mit Menschen umgehen, die krank sind oder eine Behinderung haben oder in irgendwie wirklich einer großen Herausforderung stecken in ihrem Leben. Und lasst mich an einem Beispiel deutlich machen, wie ich das meine. Ich habe mich mit einem alten Freund unterhalten, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe und so irgendwie so in der Zwischenzeit, seit wenn wir uns das letzte Mal gesehen haben, da hat jemand aus seiner Familie eine chronische Erkrankung entwickelt oder ist halt diagnostiziert worden dort. Und es ist so eine Geschichte, das schränkt dieses Familienmitglied schon körperlich ganz schön ein. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie jetzt die Oma, wo man halt sagt, naja, so mit 80 Jahren kommen dann halt auch die Zipperlein, sondern es ist jemand, der eigentlich, ja, wie soll ich sagen, so vom Bauchgefühl her eigentlich zu jung ist, um solche körperlichen Herausforderungen nach menschlichem Ermessen für den Rest seines Lebens zu haben. Und das ist natürlich auch für sie als Familie eine ganz schöne Umstellung, weil irgendwie musst du das alles anders organisieren und du musst da dich ganz anders drauf einstellen und all diese Dinge. Und der Freund hat mir dann erzählt, wir sind nach wie vor wirklich mit Jesus unterwegs, aber wir haben uns auch bewusst so ein Stück weit zurückgezogen aus ja, den sogenannten christlichen Kreisen. Einfach, weil wir so das Gefühl hatten, dass wir ständig irgendwie Leute mit bester Absicht zu uns kommen und da jetzt irgendwie eine geistliche Ursachenforschung betreiben müssen. Ja, warum kommt denn das jetzt, dass ja der Mensch aus deiner Familie diese Krankheit hat? Oder es wurde da irgendwie vollmächtig proklamiert die ganze Zeit. Oder ja, es wurde ihnen dort Heilungsgebet aufgedrängt. Also was ich meine mit aufgedrängt ist, dass dann irgendwelche Leute kommen und sagen, ey, darf ich da nochmal für dich beten? Aber während sie das sagen, ist die Hand schon aufgelegt und sie fangen an. Und ja, du kannst jetzt entweder irgendwie der Stinker sein und sagen, nö, ich will das nicht, dass du für mich betest. Oder du lässt es halt irgendwie über dich ergehen. Ja, oder Leute haben dann ständig irgendwelche prophetischen Zusagen gemacht. Und das war sicher alles total gut gemeint, überhaupt keine Frage. Aber sie haben so gesagt, hey, irgendwann haben wir das nicht mehr ausgehalten. Wir waren so an dem Punkt, wo wir uns gesagt haben, hey, könnt ihr das nicht einfach mal stehen lassen, dass gerade momentan aus welchem Grund auch immer diese Heilung nicht passiert. Und wir beten dafür und wir haben schon getan, was immer du menschlich irgendwie tun kannst, um da Gott in den Ohren zu legen. Aber es ist halt nicht gekommen, diese Heilung. Und sie mussten einfach feststellen, nee, die Leute konnten das eigentlich nicht stehen lassen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, also mit Jesus hadern wir eigentlich gar nicht, aber so aus diesen christlichen Kreisen ziehen wir uns ganz bewusst ein Stück weit raus. Und mich hat das ganz schön bewegt, als mir der Freund es erzählt hat, einfach weil ich weiß, das sind eigentlich keine kleingläubigen Leute, in Anführungszeichen, ja, wie auch immer man jetzt dieses Wort kleingläubig füllt. Aber ich weiß so, das waren früher Leute, die wirklich auch geistliche Leiter waren in charismatischen Kreisen. Die haben eine Menge erlebt mit Jesus, Zeichen und Wunder, die haben Heilungen erlebt. Die waren Feuer und Flamme für Gemeinde, für Menschen, ob diese Menschen Jesus kennen oder nicht. Die waren Feuer und Flamme für ihre Berufung von Jesus her. Naja, und jetzt sind sie halt so geistig gesehen irgendwie Einzelkämpfer, die so vor sich hinwursteln, obwohl sie ja eigentlich in dem Sinne gar kein Problem mit Gott haben, sage ich jetzt mal. Und dann musste ich an die Tante von der Christina denken, die vor ein paar Jahren an Krebs gestorben ist. Und das war auch also wirklich bis zum Schluss eine Frau, die war durch und durch eine Frau Gottes. Die hatte einen Glauben, die hat überhaupt nicht mit Gott irgendwie gehadert in dem Ganzen, auch in dieser Krebserkrankung. Die war von ihrer geistlichen Prägung her sehr charismatisch geprägt. Die war mega offen für Zeichen und Wunder und Prophetisches und alles Mögliche. Aber so in den letzten Monaten ihres Lebens hatte sie eine sehr ähnliche Empfindung wie eben auch dieser Freund und seine Familie. Sie haben gesagt, ey, ich habe echt keine Lust mehr, dass irgendwelche Leute da ständig irgendwas über mir proklamieren und so. Ich sage, Jesus, hol mich heim und es ist okay. Oder Jesus, heil mich, das ist auch okay. Aber ich möchte nicht irgendwie diese ständigen Gebete und Proklamationen und was weiß ich was. Ich habe einfach die Schnauze voll davon. Aber mit Gott hat sie nie gehadert. Und dann erinnere ich mich an weitere Beispiele aus meinem Bekanntenkreis, denen das ganz ähnlich ging. Und dann bin ich im Gespräch mit Gemeindeleitern und habe so das Gefühl, irgendwie jeder kennt da so eine ganze Reihe von Leuten, die solche Erfahrungen gemacht haben. Dann denke ich an Leute wie zum Beispiel Arne Kopfermann, den viele kennen. Also ist ja ein sehr bekannter Lobpreismusiker eigentlich, Lobpreisliederschreiber, der eben persönlich einen ganz großen Schicksalsschlag erlebt hat und der mittlerweile Aufsätze schreibt mit der Überschrift, warum ich kein Charismatiker mehr bin. Was auch viel damit zu tun hat, dass er einfach sagt, hey, ich habe da einfach die christlichen Kreise in einer Art und Weise erlebt, wo ich einfach echt denke, nee, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Und nochmal, das will ich wirklich betonen, so diese ganzen Sachen, also Heilungsgebete und drüber nachzudenken, auf Gott zu hören, woran könnte das liegen und so, das ist wirklich gut gemeint und ich möchte es überhaupt nicht schlecht machen. Ich sage das alles ohne jeden Sarkasmus. Aber so die Frage, die ich heute mal gern in den Raum stellen möchte, ist, könnte es sein, dass das Problem, ja, also das dazu führt, dass Leute halt sagen, ich ziehe mich raus aus diesen christlichen Kreisen, nicht nur allein bei denen liegt, die halt diese Krankheit haben oder die in der Herausforderung stehen oder wie auch immer, so im Sinne von, naja, das sind halt kleingläubige Leute, das sind halt unreife Leute und deswegen ziehen die sich da raus. Mir ist dieses Thema wichtig, weil ich gar nicht diese ganzen Sachen mit Heilungsgebet und so an sich kritisieren möchte. Ganz im Gegenteil, ich glaube wirklich, dass wir als Vineyard Dresden so in dem Bereich so von übernatürlichen Zeichen und Wundern noch lange nicht alles gesehen haben, was Jesus eigentlich mit uns zusammen tun möchte. Und so die Gemeindefreizeit mit Dennis oder das Seminar mit Reinhard oder auch die Werkstattgottesdienste, das sind eigentlich so ganz bewusste Schritte in diese Richtung. Wir wollen eigentlich mehr an Zeichen und Wundern und übernatürlichen Sachen erleben. Aber mir ist es gleichzeitig auch wichtig, dass wir echt so eine Achtsamkeit entwickeln gegenüber Dingen, die eben offensichtlich auch immer wieder schieflaufen und die dazu bringen, dass Leute sagen, ich habe zwar kein Problem mit Gott, aber mit den christlichen Kreisen möchte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Darüber möchte ich heute predigen und so meine Grundlage ist eine kurze Geschichte in den Evangelien, unter anderem im Lukas-Evangelium und ich möchte sie einfach mal mit euch gemeinsam lesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen, die steht in Lukas 18. Lukas 18, die Verse 35 bis 43. Und dort erzählt der Evangelist Lukas: Kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler am Wegrand. Er hörte die große Menschenmenge vorüberziehen und fragte, was da los sei. Man sagte ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Die Leute, die vor Jesus gingen, versuchten, den Mann zum Schweigen zu bringen. Aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Er bat, Herr, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Und augenblicklich konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle anderen, die es miterlebt hatten, rühmten Gott. Also da ist ein Blinder, der mitkriegt, hier geht gerade Jesus an mir vorbei. Und er ruft, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Sohn Davids, das ist nicht jetzt einfach nur irgendeine Bezeichnung von jemand, der halt so irgendwie von seinem Stammbaum her halt auch irgendwann mal mit David verwandt ist, sondern Sohn Davids, das ist eine Anrede für den Messias. Das bezieht sich auf verschiedene Prophezeiungen im Alten Testament. In jedem Fall sehen wir aber hier deutlich, der Blinde hat verstanden, wer da eigentlich gerade an ihm vorbeigeht. Oder er hat zumindest mal eine sehr konkrete Hoffnung, dass es derjenige sein könnte, der da gerade an ihm vorbeigeht. Und er sagt sich, hey, das ist meine Chance. Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Und die Leute ringsum versuchen, ihn mundtot zu machen. Wir lesen an der Stelle nicht genau, warum die Leute so reagiert haben. Vielleicht haben sie es als anstößig empfunden, dass dieser Bettler dort Jesus als Sohn Davids bezeichnet hat, also praktisch zum Messias ausgerufen hat. Oder vielleicht war es auch einfach ganz banal so, dass sie der Meinung waren, Vielleicht waren sie auch einfach so ganz banal der Meinung, also so ein Penner, der sollte hier nicht rumkrakehlen und sozusagen unser Programm stören, wenn wir hier schön mit Jesus unterwegs sind. Und eine Frage, die mich da so am Rande bewegt, ist gar nicht so das Schwerpunktthema der heutigen Predigt, aber für mich ist auch so die Frage, wie gehen wir als Gemeinde, wie gehe ich ganz persönlich mit Menschen um, die anstrengend sind, die sich in Anführungszeichen falsch benehmen. Und ich rede jetzt hier nicht über Leute, die absichtlich stören oder irgendwie andere belästigen oder rumrandalieren oder keine Ahnung. Also natürlich gibt es auch irgendwo rote Linien, aber mir geht es halt einfach um Leute, die halt anstrengend sind. Und ist mir das reibungslose Programm wichtiger, als dass anstrengende Menschen eine Chance haben, die Gegenwart von Jesus zu erleben? Wie gesagt, ist nicht das Thema meiner heutigen Predigt, aber ich finde das eine ganz wichtige und spannende Frage. Und wie immer predige ich das auch mir selber. Jedenfalls, also dieser Blinde lässt sich nicht davon abhalten, eine Begegnung mit Jesus zu haben, sondern ganz im Gegenteil, er ruft immer noch lauter und Jesus hört dieses Rufen und stellt dem Blinden eine Frage, die auf den ersten Blick ja schon ganz schön merkwürdig ist. Was soll ich für dich tun? Zu jemand, der offensichtlich verstanden hat, wer Jesus wirklich ist. Ich meine, Jesus ist das nicht irgendwie offensichtlich. Schau den an, der ist blind, der lebt in Armut wegen seiner Blindheit. Was glaubst du denn, was der will, dass du für ihn tust? Oder? Aber Fakt ist, manche Kranke wollen überhaupt nicht geheilt werden. Und das teilweise auch aus total menschlich nachvollziehbaren Gründen. Nämlich dann, wenn bei Leuten, die möglicherweise auch einfach mit einer Krankheit, mit einer Behinderung geboren worden sind, das ganze Leben, die ganze Identität eigentlich um dieses Ding rumkreist, dann kann das eine ganz schön herausfordernde Vorstellung sein, dass du auf einmal quasi ein neuer Mensch wirst. Das kann eine super schöne Vorstellung sein, das kann eine ganz schön beängstigende Vorstellung sein. Reinhard Rehberg hat mal eine Geschichte erzählt, die hat er vielleicht auch erzählt, als er hier beim Seminar war, da konnte ich ja leider nicht dabei sein, aber er hat erzählt, er war mal irgendwo bei einem Heilungsgottesdienst eingeladen als Gastsprecher und da war eben auch ein Rollstuhlfahrer, der ist dann in der Ministry-Zeit zu ihm gekommen und der hatte, was ich keine Ahnung, einen Schnupfen oder was weiß ich, also jedenfalls irgendwas relativ harmloses und hat den Reinhard drum gebeten, hey, kannst du für mich beten, dass dieser Schnupfen verschwindet? Und hat dann aber hinterhergeschoben, und das muss er wohl ziemlich wörtlich so gesagt haben, aber ich verfluche dich, wenn ich nach deinem Gebet aus diesem Rollstuhl aufstehe. Ich verfluche dich, wenn ich nach dem Gebet aus diesem Rollstuhl aufstehe. Manche Kranke wollen nicht geheilt werden. Und da denke ich, so dumm ist diese Frage nicht, die Jesus da stellt. Was willst du eigentlich, dass ich dir tue? Ich denke aber, dass Jesus mit dieser Frage auch noch was anderes bewirkt. Ich setze mich mal so ganz praktisch in diese Situation rein. Ja, da ist ein blinder Bettler am Wegrand, der von den Menschen so gering geachtet wird, dass sich selbst Wildfremde irgendwie völlig im Recht fühlen, zu denen zu sagen, hey, komm, halt dein Maul, stör nicht. So gering geachtet war dieser Mensch. Und dann kommt hier der König der Könige, der hergeht und vor Publikum zu diesem Bettler, zu diesem Penner in Anführungszeichen sagt, hey, was ist dein Wunsch? Was soll ich für dich tun? Und ich denke, Jesus tut in dieser Situation noch viel mehr, als diesen Blinden nur zu heilen, also nur in Anführungszeichen. Was Jesus hier tut, ist, er achtet ja das Recht auf Selbstbestimmung von diesem Mann und er gibt ihm dadurch wirklich ein ganzes Stück Würde zurück. Hey, du bist nicht einfach nur irgendein Penner, ich bin zwar der König der Könige, aber ich frage dich, was soll ich für dich tun? Jesus verleiht diesem Mann Würde. Und er tut es nochmal durch zwei andere Dinge hier in dieser Geschichte. Zum einen fand ich das ein spannendes Detail, dass Jesus zu der Menge sagt, bringt den Blinden zu mir. Ich meine, das muss ja irgendwie in Hörweite gewesen sein, offensichtlich, weil sonst erzählt ja die Geschichte, Jesus hat ihn gehört, der Mann ist blind. Das wäre doch viel einfacher gewesen, wenn Jesus zu ihm hingegangen wäre. Es wäre wahrscheinlich auch schneller gegangen. Aber Jesus ist es wichtig, dass die Menge diesen Mann zu ihm bringt. Und da überlege ich mir so, für mich steckt da schon auch so ein Stück weit Zurechtweisung drin. Die Leute sagen zu den Blinden, hey, halt's Maul, stör nicht. Und Jesus sagt, hey Leute, so nicht, bring den mal zu mir. Und auch das, diese Zurechtweisung gibt dem Mann ein Stück weit Würde zurück, dass Jesus die Behandlung, die er dort erfährt, nicht einfach stehen lässt. Und schließlich der dritte Punkt ist auch, dass Jesus den Glauben von diesem Mann lobt. Er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Und zu einer Zeit in Israel, wo ja ganz oft auch so Behinderung oder Krankheit mit Sünde in Verbindung gebracht worden ist, ist es schon nochmal eine besondere Ansage, wenn eben so ein Behinderter, ein Blinder gesagt bekommt, hey, dein Glaube ist lobenswert. Vor diesem ganzen Publikum, das den zuerst eigentlich zum Schweigen bringen wollte. Jesus gibt dem Mann Würde zurück. Er heilt ihn nicht nur. Und so meine Eingangsfrage war ja, wie gehen wir mit Menschen um, die irgendwie krank sind, vielleicht chronisch krank sind, die eine Behinderung haben, die vielleicht auch in ganz schweren Lebensherausforderungen stehen. Und wie gehen wir vor allem dann mit ihnen um, wenn aus irgendwelchen Gründen der Durchbruch wirklich ausbleibt. Trotz aller Gebete, trotz allem, was du halt irgendwie menschlich tun kannst, in der Hoffnung, dass Gott dann Durchbruch schenkt. Und der Durchbruch kommt einfach nicht. Wie gehen wir mit solchen Menschen um? Also ich möchte es jetzt auch ein Stück weit mal lösen von diesem Gedanken, es gibt Menschen, die wollen gar nicht geheilt werden, die gibt es natürlich auch, sondern einfach auch Leute, die sagen, hey, ich wünsche mir das total, ich würde sonst was tun, dass Gott mich heilt, aber ich erlebe es einfach nicht. Wie gehen wir damit um? Und in der Geschichte von Jesus und dem blinden Bettler entdecke ich dort zwei Aspekte, die ich total wichtig finde in diesem Zusammenhang. Der erste Aspekt ist diese Art und Weise, wie sich dieser blinde Bettler nach Jesus ausstreckt und erwartet, dass Jesus ihn heilen kann. Und wie er auch nicht bereit ist, sich durch Umstände einschüchtern zu lassen, durch andere Menschen einschüchtern zu lassen. Er sagt, ja, das ist meine Chance. Jesus, hab Mitleid mit mir. Jesus, mach mich gesund. Und wenn ich sage, ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, dann denke ich da noch gar nicht mal zuallererst an die Leute, die jetzt wirklich selber krank sind oder irgendwie betroffen sind von so einer Herausforderung. Und ich dann sage, ja hier komm, so musst du es machen. Und die aber vielleicht einfach gar nicht mehr die Kraft haben, an so einer Erwartung festzuhalten, weil sie sagen, ja, es ist so oft nichts passiert. Sorry, ganz ehrlich, ich kriege das einfach nicht mehr hin, so eine Erwartungshaltung aufrechtzuhalten, wenn ich ehrlich bin. Um die geht's mir nicht, sondern mir geht's eigentlich viel mehr um mich und dich so als ganz normale Beter in unserem stinknormalen Alltag. Und ich denke so über mich selber nach und ich frage mich dann, hey, wie oft habe ich eigentlich keine Erwartung, dass Jesus handelt? Und habe es deswegen eigentlich auch gar nicht wirklich auf dem Schirm, es einfach mal mit Gebet zu versuchen. Und wie oft ist es so, dass ich einfach Schiss habe, mich zu blamieren oder dass ich Schiss habe, dass mich irgendjemand ablehnt, dass dann mein Nachbar sagt so, hey, was, du willst für mich beten, bist du in der Sekte oder was? Und wie oft fehlt mir vielleicht auch der Glaube, dass Jesus auch mir die Frage stellt, was soll ich für dich tun? Und es dann dadurch verpasse, wirklich konkret zu beten, wirklich groß zu beten, für große Dinge zu beten. Ich weiß das noch gut, als es auf der Gemeindefreizeit drum ging, so auch um das ganze Thema Gemeinderäume. Und du hast, du, Sammy, was total Gutes gesagt. Du hast gesagt, hey, wir sollten einfach anfangen, Gott ganz konkret um das zu bitten, was wir uns wünschen. Hey, brauchst du einen Job? Hast du schon mal Gott ganz konkret um den Job gebeten, den du dir wünschst? Suchst du eine Wohnung? Hast du Gott mal wirklich gesagt, hey, diese Wohnung wünsche ich mir. Ich will einen Balkon nach Süden, ich will einen Garten, was auch immer. Habe ich den Glauben, dass der König der Könige zu mir kommt und sagt, was soll ich für dich tun? Und ich habe am Anfang gesagt, mir geht es überhaupt gar nicht darum, Heilungsgebet zu kritisieren oder prophetische Zusagen oder Dinge zu proklamieren. Ja, Heilungsgebet hat seinen Platz. Und Dinge zu proklamieren hat seinen Platz. Und prophetische Zusagen haben ihren Platz. Und ich bin wirklich davon überzeugt, wenn ich mehr Erwartung hätte an das Handeln von Gott, wenn ich mehr Mut hätte, dann auch zu sagen, hey, okay, wenn ich das erwarte, dann will ich mich Gott auch zur Verfügung stellen, dann würde ich viel mehr mit Gott erleben. Und das ist so ein Bereich, da will ich wirklich ganz persönlich wachsen. So, mir geht es ja auch so. Ich sitze ja dann, wenn so ein Dennis eine Gemeindefreizeit macht oder wenn Reinhard seine Seminare macht oder so, ich sitze da ja auch als Teilnehmer mit drin und merke dann einfach, hey, also das, was Gott mit den Leuten erlebt, da wünsche ich mir mehr davon für mein eigenes Leben. Ich will dort wirklich wachsen. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn wir als ganze Gemeinde dort mehr Erwartung entwickeln, wenn wir mutiger werden, nach dieser Erwartung zu handeln, dann werden auch wir als Vineyard Dresden viel mehr mit Gott erleben, als wir das bisher tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Also versteht das wirklich nicht so, dass ich sage, hey komm, lass uns mal diese Heilungsgebete und so stecken. Da kommt nichts Gutes dabei rum. Nee, ganz im Gegenteil. Aber der zweite Aspekt ist eben mindestens so wichtig wie diese Erwartungshaltung, dass Gott handeln kann und will. Gehen wir mit Menschen liebevoll um, achten wir ihr Recht auf Selbstbestimmung, ja, wahren wir ihre Würde, geben wir ihnen Würde, wo sie Würde verloren haben, so wie wir das bei Jesus in dieser Geschichte erleben. Das ist mindestens so wichtig wie diese Erwartungshaltung und die Bereitschaft für Menschen zu beten und prophetisch zu hören und was weiß ich. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und dann denke ich mir halt so, es ist sicher immer wieder gut gemeint, wenn Leute anderen so auf so eine, ja, wie soll ich sagen, auf so eine bisschen kumpelhafte Art Heilungsgebet aufdrängen und sagen, komm, ich bete jetzt einfach mal für dich und machen das dann einfach. Aber Leute auf so eine Art und Weise zu überfahren, ist halt nicht sehr liebevoll, auch wenn es gut gemeint ist. Oder wenn ich irgendwelchen Leuten irgendwelche Bibelverse zuspreche gegen ihren Kleinglauben, dann kann das schon gut gemeint sein, aber wenn es dann irgendwie so einen Touch kriegt von Nachhilfeunterricht und du kleingläubiger Mensch, du unreifer Mensch, ich sag dir jetzt mal, wie es wirklich ist, dass du gesunden mögest an meiner Weisheit, dann ist das einfach nicht sehr liebevoll, auch wenn es gut gemeint ist. Und wenn ich über irgendwelchen Leuten Dinge proklamiere und Dinge prophezeie, dann kann das auch super gut gemeint sein. Aber wenn das bei Leuten irgendwann so den Eindruck hervorruft, eigentlich werde ich so ein Stück weit reduziert auf meine Krankheit oder den Eindruck hervorruft, ich werde hier ins Rampenlicht gezerrt, ob ich das möchte oder nicht, dann ist es nicht sehr liebevoll. Und es führt dazu, dass Menschen sagen, hey, mit Gott bin ich irgendwie im grünen Bereich, aber mit den christlichen Kreisen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Oder sie bauen vielleicht Fassaden auf und geben überhaupt gar nicht zu, dass sie in Herausforderungen stehen oder dass sie irgendeine Krankheit haben oder so, weil sie sich bestimmte Dinge dort einfach ersparen wollen. Und ich denke so, dieser Aspekt, liebevoll mit Menschen umzugehen, Würde zu wahren, Selbstbestimmung zu achten, da müssen wir als Gemeinde genauso wachsen und stark drin werden, wie in dieser Erwartung, dass Gott handelt und in dem Mut, uns da Gott zur Verfügung zu stellen. Wenn das eine oder das andere fehlt, dann, ich sag mal, wenn nur Liebe da ist, aber keine Erwartung, ist es besser als umgekehrt. Aber am besten ist es natürlich, wenn wir wirklich auf beiden Seiten stark unterwegs sind. Die entscheidende Frage ist für mich deshalb, halten wir diesen Konflikt aus, dass wir einerseits erwarten, dass Jesus handelt, dass wir uns ausstrecken nach diesem Handeln von Jesus und dass wir andererseits einfach Situationen erleben, wo dieser Durchbruch nicht passiert. So sehr wir uns menschlich bemühen und wir finden auch keine Antwort dafür und vielleicht werden wir irgendwann spätestens im Himmel werden wir Antworten wissen, vielleicht auch schon vorher, aber jedenfalls jetzt im Moment haben wir sie nicht. Halten wir das aus? Und wenn es dann Menschen gibt, die so die unmittelbar Leidtragenden sind von so einer Situation, weil sie eben krank sind oder weil ihnen ein Kind gestorben ist oder was auch immer, und die einfach sagen, hey, ich habe gerade nicht mehr die Kraft, ich habe gerade nicht mehr den Glauben, an dieser Erwartung festzuhalten und ich lebe im Sieg und was weiß ich. Sind wir dann gemeinsam mit solchen Leuten unterwegs auf Augenhöhe? Respektieren wir das, dass sie auch so gerade diese Befindlichkeit haben? Gestehen wir ihnen das zu? Oder tun wir das nicht? Das ist für mich die eigentlich entscheidende Frage. Und jetzt habe ich ja vor 2 Wochen im Rahmen von meiner letzten Predigt gesagt, liebevoller Umgang mit Menschen bedeutet auch, dass man ihnen manchmal Dinge sagen muss, die sie nicht hören wollen, aber die sie einfach mal hören müssen. Und da ging es um den Zusammenhang so, wenn Leute einfach einen zerstörerischen Lebenswandel haben, also wenn sie entweder irgendwie ihr eigenes Leben an die Wand fahren oder ihre Familie an die Wand fahren oder was auch immer. Also da ging es jetzt eigentlich weniger um Krankheiten, Schicksalsschläge, wobei es gibt ja unter Umständen auch Schnittmenge so zwischen den beiden Dingen. Aber es ist natürlich schon mir bewusst, das ist ein Spannungsfeld. Ich sage hier gerade, sind wir wirklich bereit, das zu respektieren, wie Menschen empfinden? Sind wir bereit zu respektieren, dass sie selber entscheiden, was sie wollen, was sie nicht wollen? Und vor 2 Wochen habe ich gesagt, hey, manchmal heißt liebevoller Umgang auch Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen, aber was sie einfach mal hören müssen. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich glaube, da gibt es kein Patentrezept, da gibt es keine pauschale Auflösung. Ja, was ist jetzt richtig von diesen beiden Sachen, was ist jetzt falsch? Sondern es braucht in jeder Situation von Neuem einfach den Mut zur Klarheit, den Mut einfach das zu tun, was dran ist. Es braucht wirklich Weisheit von Gott, es braucht Führung vom Heiligen Geist. Nämlich, was sagen wir, was beten wir, wann tun wir das, wie tun wir das oder vielleicht wann tun wir es auch nicht. Wann ist es vielleicht wirklich mal dran, nichts zu sagen. Und vor allem braucht es wirklich Liebe zu den Menschen. Und so meine Erfahrung ist leider bei christlichen Kreisen nicht überall, wo Liebe draufsteht, ist Liebe drin. Ist leider einfach auch so. Ey, wir lieben die total. Die sind voll blöd und ätzend und sehen das alles völlig falsch, aber hey, wir lieben die. Ich spitze das jetzt mal zu, aber das ist was ich leider immer wieder erlebe. Also wir brauchen diese Liebe zu Menschen und die Weisheit und die Führung durch den Heiligen Geist und den Mut und all diese Dinge in jeder Situation von Neuem. Und da ist wirklich Jesus für mich das große Vorbild, weil Jesus derjenige ist, der alle diese Dinge in seiner Person vereint hat. Wir sehen bei Jesus, wie er bei Menschen klare Ansagen gemacht hat, wie er die Würde von Menschen hergestellt hat, wie er wirklich mutig war und sich nicht darum gekümmert hat, ob ihm das hinterher selber auf die Füße fällt, was er tut. Wir sehen, dass er in jeder Situation wirklich geführt war vom Heiligen Geist, dass er gesagt hat, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. All diese Dinge. Jesus ist mein Vorbild. Und jetzt schreibt uns der 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das ist so für mich der abschließende Gedanke, den ich so euch in dieser Predigt mit auf den Weg geben möchte. Wir sind hier eigentlich wieder bei diesem Thema Herzenserweckung, das uns ja die letzten 1,5 Jahre auch sehr stark begleitet hat. Die gute Nachricht ist, wir müssen das nicht irgendwie aus eigener Kraft produzieren, dass wir so werden wie Jesus, auch wenn es natürlich dazu einen Entschluss braucht und wenn es natürlich auch mit dazu gehört, dass man sich auch da einfach irgendwie ein bisschen mit reinhängt. Aber am Ende des Tages ist es ein Wirken des Heiligen Geistes, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und dieses Wachstum dürfen wir auch in Anspruch nehmen, wenn es darum geht, mit Menschen auf eine Art und Weise umzugehen, in der wir einerseits wirklich das Handeln von Gott erwarten und uns gegenseitig ermutigen, das zu erwarten und Leuten wirklich Gebet anbieten und all diese Dinge. Aber andererseits wirklich liebevoll sind dort, wo Leute sagen, hey, ich kriege das gerade einfach nicht hin. Ohne sie zu überfahren, ohne ihnen was überzustülpen, ohne ihnen das Gefühl zu geben, so ach, du unreifer Mensch, lass mich dir Nachhilfe geben. Das ist auch ein Wirken des Heiligen Geistes. Und ich möchte mich da einfach bewusst danach ausstrecken. Und ich wünsche mir auch, dass wir uns als Gemeinde da bewusst danach ausstrecken, sowohl nach dieser Erwartung, dass Gott im Alltag wirklich handelt, dass er eingreifen kann, als auch ausstrecken nach diesem es aushalten können, wenn die Durchbrüche nicht eintreten und trotzdem noch liebevoll, respektvoll, wertschätzend mit Menschen umzugehen, die davon unmittelbar betroffen sind und sagen, sorry, ich habe diese Erwartung einfach nicht mehr. Oder jedenfalls im Moment gerade nicht. Wenn du gerade in so einer Situation bist, dass du sagst, so mit diesem ganzen Gebet um Heilung und so, es gibt da schon so ein paar Fragen, mit denen ich da irgendwie zu ringen habe, und mal ganz ehrlich, wem geht es nicht so, dann möchte ich dir noch ein Buch empfehlen, das vielleicht auch einige von euch kennen, die auf dem Seminar waren. Das ist das Buch von Reinhard Rehberg. Es nennt sich Berufen, mit Jesus zu heilen. Und es ist für mich wirklich ein ganz hervorragendes Buch, also gerade wenn man sagt, ich habe da schon konkrete Fragen. Also wenn mir vorne irgendeiner was erzählt über übernatürliche Heilung und so, da habe ich schon das eine oder andere Ja, Aber im Kopf. Und ich finde, der Reinhard geht da wirklich super auf diese Sachen ein. Ihr könnt da nachher gerne mal reingucken. Man kann es bestellen über die Homepage der Vineyard Speyer, also nicht irgendwie im normalen Buchladen. Und ich finde es wirklich enorm hilfreich, gerade so für diese ganzen Fragen, die man so hat rund um das Thema Heilung. Und was ist, wenn es nicht passiert? Was ist mit alten Leuten? Was will Gott das vielleicht manchmal, dass wir krank sind und deswegen bringt das Gebet nichts und all solche Dinge. Und Reinhard geht da sehr, sehr gut auf die Sachen ein. Ja, ich möchte zum Abschluss, ich weiß gar nicht, hat Thomas, was hat in die Uhr? Alles da. Ich möchte zum Abschluss gerne noch uns einfach einladen, dass wir gleich zusammen aufstehen. Und ich habe so zwei Gruppen von Menschen im Blick, für die ich gerne heute beten möchte. Das sind zum einen Menschen, die sagen, hey, ich möchte mich da auch einfach vom Heiligen Geist beschenken lassen. Ich möchte wachsen da drin, einerseits in dieser Erwartung, andererseits aber auch in dieser Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. Und dass ich halt eben nicht in bester Absicht irgendwas mache, was dann hinterher aber eigentlich gar nicht so hilfreich ist. Und zum anderen möchte ich aber auch für Menschen beten, die sagen, ja, also ich kenne das sehr, sehr gut, wie auch teilweise in christlichen Kreisen wohlmeinend umgegangen wird. Und wenn du irgendwie sagst, hey, das ist auch was, was mich begleitet und wo vielleicht auch so ein Stück weit, ja, vielleicht Jesus auch Heilung schenken kann oder sollte, dann möchte ich auch dafür gern heute beten. Wie gesagt, steht doch einfach mal auf. Ich werde dann stellvertretend für uns alle beten. Und wenn du magst, darfst du dich sehr gern dort mit einklinken. Und wenn du dich darin nicht wiederfindest, bist du völlig frei, es nicht zu tun. Und genau, und wie es dann weitergeht, sage ich dann nochmal was dazu. Jesus, ich lege dir das hin, dass es mich herausfordert, wenn ich sehe, dass Menschen in meinem Umfeld irgendwie krank sind, wenn es ihnen nicht gut geht. Und irgendwie habe ich einfach keine gute Antwort drauf. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und ich würde mir das so wünschen, dass sie diesen Durchbruch erleben. Und ja, manchmal bringt mich diese Hilflosigkeit dazu, auch einfach Dinge zu tun, die vielleicht gar nicht von dir sind, sondern wo ich menschlich was produziere. Einfach in der Hoffnung, dass das dann irgendwie diese Durchbrüche herbeiführt. Und Jesus, dort, wo es so ist, da bitte ich dich einfach echt um Vergebung. Wo ich Leuten was übergestülpt habe, wo ich irgendwie was Prophetisches zugesagt habe, was mein Wunschdenken war und was nicht dein Reden war. Und Heiliger Geist, ich bete, dass ich dort wirklich wachse an dem Punkt. Ich möchte da souveräner damit umgehen, wenn ich in dieser Spannung stehe, diese Erwartung und die Situationen, wo die Durchbrüche nicht passieren. Und gleichzeitig möchte ich mutiger sein in meinem Alltag, mich dir wirklich zur Verfügung zu stellen, dass eben solche Durchbrüche doch passieren können. Und Heiliger Geist, wir haben gelesen in der Bibel, dass es auch ein Wirken ist, das von dir herkommt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und genau darum bete ich einfach, dass du uns gerade in diesen Punkten hilfst, Jesus ähnlicher zu werden, dass wir mutiger werden, dass wir liebevoller werden, dass es uns besser gelingt, die Würde von Menschen wiederherzustellen, dass wir in diesem Sinne die Herrlichkeit von Jesus mehr und mehr widerspiegeln. Mehr von Jesus, Heiliger Geist, weniger von mir. Und Heiliger Geist, du weißt auch, wo jetzt hier Menschen unter uns sind, die da einfach auch Verletzungen erlebt haben, weil Christen unsensibel mit ihnen umgegangen sind, vielleicht ja tatsächlich mit bester Absicht. Und ich bete, dass du dort Heilung schenkst. Und dort, wo Prozesse notwendig sind, damit diese Heilung passieren kann, da bete ich, dass du denen, die es betrifft, wirklich Weisheit schenkst, was gute Schritte sind, an wen sie sich vielleicht wenden können, was jetzt einfach hilfreich ist. Aber ich bete ganz konkret, dass keiner von uns irgendwie durch das gebunden ist, was an Schlechtem in der Vergangenheit passiert ist, sondern dass wir wirklich diese Freiheit erleben, die in dir ist und die auch durch Heilung, durch Wiederherstellung von Würde kommt. Und wenn dich das betrifft, segne ich dich und ja, ich bete einfach, dass der Heilige Geist jetzt in diesem Moment dein Herz berührt und dass es aber auch nicht nur was jetzt ist, was punktuell die nächsten 2 Minuten passiert, sondern dass ja der Heilige Geist einfach an dir dranbleibt und dass ein Prozess beginnt, durch den du wirklich Wiederherstellung erleben kannst. Und das bete ich im Namen von Jesus. Amen. Ja, wie gesagt, wir haben hier vorne ist dieses Buch.